Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten. Das Wochenende hatte viel Handball in vielen Wettbewerben. Handball-EM der Damen, Champions League der Herren und natürlich die HBL. Das alles stand am Wochenende auf dem Programm. Und wir starten mal mit dem Blick auf die EM in Frankreich. Die ging ja am Samstag dann auch für die deutschen Damen los. Und die ging erfolgreich los. Gegen Norwegen nämlich gewannen die DHB-Damen mit 33-32 ein Überraschungssieg zum Start in das Turnier für Henk Gröner und seine Mädels. Ja, das war wirklich überraschend, denn gegen den Titelverteidiger sich so zu behaupten, hatten die Damen vielleicht mit gerechnet, aber so die Wettanbieter zumindest nicht. Sebastian, was hat denn den Ausschlag gegeben für diesen knappen Sieg am Ende?
Ja, am Ende war es wirklich so, ich glaube, das Turnover, muss man sagen. Die Norwegerinnen haben sich zu viele Ballverluste einfach erlaubt, um das Spiel zu gewinnen. Am Ende die doppelte Anzahl der Deutschen. Die Deutschen hatten 7 und die Norwegerinnen somit 14 Turnover. Das ist schon eine sehr, sehr hohe Anzahl, weil wenn man sich so anguckt, sie hätten eigentlich bessere Torhüterinnen auf ihren Seiten. Gerade in Silje Solberg mit 43% Quote, wirklich starke Torhüterin hinten drin. Und auch die bessere Wurfquote mit 68%. Die Deutschen nur 62%. Aber die Deutschen hatten einfach ein paar Angriffe mehr, insgesamt 5 mehr. Deswegen hatten sie auch einmal die Chance, gerade in der zweiten Halbzeit sich dann auch abzusetzen, beziehungsweise dann auch in Führung zu gehen hinten raus, nachdem die erste Halbzeit wirklich sehr ausgeglichen war. Die Deutschland hat viel versucht, mit Tempo zu agieren, hat zwar nicht immer über die erste Welle geschafft, aber gerade über die zweite Welle haben sie viele einfache Tore auch erzielen können. Lagen dann so um die 20. Minute, hatten so eine kleine Schwächephase, lagen dann 11-8 zurück, aber dann hat Henk Gröner ein bisschen durchgewechselt, Angie Geschke ist reingekommen, Maike Schmelzer, Amelie Berger und dann stand es dann zur Halbzeit 15-16, das war auch in Ordnung, weil die deutsche Mannschaft wirklich gut mitgehalten hat, wirklich gut auch gegen die Norweger stark mithalten konnte. Und dann haben sie dann auch in der 22. oder dann in der zweiten Halbzeit immer weiter mithalten können, konnten dann sogar auch damit in Führung gehen mit einem 3-Tore-Lauf zum 25-23, hatten dort auch in der Phase eine gute Torhüterin, nachdem Nina Eckerle in der ersten Halbzeit 4 Bälle gehalten hatte, aber dann trotzdem ihrem Spiel nicht ihrem Stempel aufsetzen konnte, kam dann hinten raus Isabel Roch, die dann ein paar wichtige Bälle halten konnte. Am Ende 27% ist die auch die Quote gewesen. Und vor allen Dingen der entscheidendste Wurf war hinten raus, dass sie den gehalten hat. Denn die Deutschen führten dann kurz vor Schluss mit 29-27, gingen auch mit 32-31 auch in der Führung. Da waren sie wirklich da vorne weg, nachdem die Norwegerin dann mit Stine Oftedal, halt, die am Ende die beste Spielerin geworden ist und auch am Ende 8 Treffer hatte, also insgesamt wirklich die beste Spielerin, hatten dann 23 Sekunden Abpfiff nochmal die Chance, hier auf Ausgleich zu erzielen, aber Isabel Roch hat den Ball von außen halten können, hat sich wirklich sehr, sehr stark dort präsentiert und hat dafür gesorgt, dass die deutsche Mannschaft am Ende dieses Spiel gewinnen kann. Sind ihre besten Werferinnen Emily Bölk mit 5 Treffern und auch Ina Grossmann mit 5 Treffern wirklich sehr, sehr stark dort gewesen. Die Norwegerin gerade mit Sina Oftedal 7 Treffern gehabt, wirklich die beste Werferin dort gewesen und auch die bei außen, das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, aber der entscheidende Wurf ist halt daneben gegangen und somit hat Deutschland ein bisschen überraschend für alle diesen Sieg sich holen können, aber auch verdient, weil sie haben komplett befreit gespielt, hatten nichts zu verlieren und wenn man eine Großmannschaft schlagen kann, dann im ersten Spiel und das haben sie wirklich eindrucksvoll bewiesen und somit ist in der Gruppe für sie jetzt alles möglich.
Gute Ausgangsposition also fürs Weiterkommen, aber dazu müssen natürlich dann noch weitere Siege her. Gucken wir gleich nochmal drauf. Vorher sagen wir nochmal, du hattest angesprochen, dieses Tempo, was die deutschen Damen gingen. Sie gingen es ja wirklich über die volle Distanz. Ist das was, was natürlich auch der Jugend der Mannschaft zuzuschreiben ist, dass sie diese Möglichkeiten hat, sehr konditionsstark ist und eben laufen kann ohne Ende?
Ja, auf jeden Fall. Das ist für sie ein riesen Vorteil. Das ist wirklich was er Henk Gröner, glaube ich, auch gesehen hat. Okay, wir haben hier ein junges Team, wir haben zwar ein paar erfahrene Spielerinnen mit dabei, aber ansonsten ist das Team wirklich sehr, sehr jung, wenig Spieler, die da überhaupt über die 25-Jahre-Grenze kommen. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil die sind jung, die haben Konditionen, die können ja die auch etwas älteren Spielen so ein bisschen müde laufen. Das ist auf jeden Fall etwas, was er schon gezeigt hat, dass das gerne machen möchte und dass das dann so gut funktioniert, ist natürlich sehr, sehr gut zu sehen. Ich denke auch gegen andere Mannschaften, also gegen Rumänien und auch gegen Tschechien, wird er das weiter versuchen wollen und wird er gucken, ob das dort ähnlich erfolgreich sein wird, wie auch gegen Norwegen.
Und trotzdem sind sie in engen Situationen dann auch cool geblieben, trotz der Jugend, also insgesamt ein sehr, sehr starker Auftritt. Du hast den nächsten Gegner auch eben schon angesprochen, Rumänien, da geht es heute Abend um 18 Uhr gegen die Rumänien EM-Fünfter des letzten Mals. Wie siehst du da die Ausgangsposition, was können die Damen mitnehmen aus dem Spiel gegen Norwegen, um gegen Rumänien dann auch zu bestehen?
Auf jeden Fall sollten sie noch ein bisschen daran arbeiten, die Chancen noch ein bisschen besser zu nutzen. Hatten so ein paar Bälle, die sie nicht genutzt haben, aber trotzdem muss man sagen, die Chancenwertung wirklich sehr, sehr gut gewesen ist und einfach unbekümmert spielen. Rumänien hat gerade im ersten Spiel wirklich sehr, sehr starkes Spiel gehabt, auch wenn es am Ende dann nur eine 3-Tore-Führung war, aber sie waren eigentlich die klar bessere Mannschaft gegen Tschechien und deswegen müssen sie dort gucken, dass sie von Anfang an hellwach sind, dass sie nicht zu schnell in Rückstand geraten, weil dann könnte es dann auch für die, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden, dann wieder reinzukommen. Deswegen einfach so befreit und offen spielen wie gegen Norwegen und dann ist auch gegen Rumänien alles drin.
Und das werden wir natürlich dann auch verfolgen und hier drüber berichten im Sportplatz und bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Da kriegt ihr dann die Zusammenfassung hier von uns präsentiert. Kurze Pause und dann geht's rüber in die Champions League. Da haben die Rhein-Neckar-Löwen genauso wie die Damen bei der EM gute Aussichten, in die nächste Runde einzuziehen.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach der EM der Damen kommen wir zur Champions League der Herren und da haben sich am Wochenende die Rhein-Neckar-Löwen in Kristianstad hervorragend verkauft, haben das Spiel gegen den gut auch ein bisschen schwächelnden Konkurrenten mit 32-27 am Ende gewonnen. Sebastian Mühlenhof, unser Experte, ist bei mir. Sebastian, das war auf europäischem Terrain eine Leistungssteigerung der Löwen im Vergleich zu den Spielen, die sie in den letzten Wochen bestritten haben.
Genau, das war auf jeden Fall eine Leistungssteigerung, das muss man wirklich so sagen, sie haben wirklich gut gespielt, konnten auch direkt dann noch in Führung gehen mit dem 4-3, waren noch in der Phase wirklich sehr, sehr gut im Spiel, konnten sich dann sogar absetzen auf 4 Tore zum 6-10 und haben das dann wirklich sehr, sehr gut verteidigen können, die Führung, beziehungsweise dann sogar noch ausbauen können mit dem 14-7, das dann wirklich dann auch schon da stand, dann musste noch Ola Lindgren schon relativ früh seine zweite Auszeit benutzen, weil sie einfach wenig Torgefall ausgestrahlt haben. Da mussten sie wirklich ein bisschen mehr dran arbeiten, dass sie dort auch einfache Tore erzielen können, beziehungsweise dass sie auch mal den Zug der Löwen hier wirklich in der ersten Halbzeit wirklich stark unterwegs waren, dann wirklich dann auch brechen konnten. Aber haben sie nie geschafft, ging dann mit 13-18 in die Halbzeitpause. Und in der zweiten Halbzeit waren sie nochmal ran, da kam dann wirklich sehr, sehr gut aus der Pause raus, konnten dann verkürzen zum 18-20. Da war wirklich in der Phase so ein bisschen Bangel bei den Löwen, aber sie haben sie gut raus retten können. Dann Andi Schmid ist dann vorweggegangen, der ja wirklich ein gutes Spiel hatte am Ende. Mit 10 Treffern war er der beste Werfer im ganzen Spiel. Natürlich auch viele einfache Tore, weil die Schweden dann viel mit dem siebten Feldspieler gespielt haben und somit das Tor auch entsprechend leer gewesen ist. 10 Treffer dort gehabt und da haben sie wirklich in der Phase sich sehr, sehr gut bewiesen, haben immer wieder die Bälle nutzen können, am Ende 62% der Würfe getroffen, während die ins Kristianstad auch mit 53% einfach zu wenig getroffen haben, zu viele Chancen haben liegen lassen, obwohl die Torhüter auf Seiten von Neckar-Löwen okay waren, jetzt nicht überragend. Mikkel Appelgren 5 Paradequote von 28% und Andreas Palicka 7 Paradequote von 33%. Auf der anderen Seite bei Kristianstad war gerade Leo Larsson wirklich sehr, sehr stark, 12 Paradequote von 32%. Und dann war noch kurz dann noch drin Gustav Banke mit 4 Paradequote von 36%. Also da so ein leichtes Plus für Kristianstad, die es aber einfach im Angriff nicht haben hingekriegt haben, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Sie hätten den besten Werfer in Arnason mit 5 Treffern und auch Marc Kaneas, der Bruder von Juan Kaneas, mit 5 Treffern. Die waren dann wirklich sehr gut. Dahinter hat es ein bisschen gefehlt, um einfach dann noch mehr konsequent das zu spielen. Und die Löwen haben sich dann das nicht nehmen lassen und das dann ruhig zu Ende gespielt und auch damit einen ganz, ganz wichtigen Sieg eingefahren, weil dieses Spiel mussten sie gewinnen, einfach um oben dran zu bleiben und dann natürlich zu gucken, was dann vielleicht noch in Richtung Platz 2 oder Platz 3 gehen kann. Also von daher für die Löwen ist dort in der Champions League noch alles drin.
Und das haben sie mit 12-8 Punkten tatsächlich dann insgesamt jetzt untermauert. Der Blick geht nach oben, mal gucken, wie weit es denn noch nach oben geht. Wir werden darüber natürlich berichten hier bei Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de und gucken jetzt in die Bundesliga und gucken auf die weiter fortgesetzten Siegesserien der Flensburger und der Kieler. Die Flensburger, die trafen zu Hause auf Wetzlar, haben sich da allerdings ein bisschen schwer getan am Ende mit 30-29 dann doch noch gewonnen. Ein 7 Meter von Hampus Wanne war es, der dann am Ende die Entscheidung brachte, Sebastian, aber es war dann doch ein ziemlicher Ritt auf der Rasierklinge. Es hätte auch durchaus in die andere Richtung fallen können.
Ja, es hätte durchaus in die andere Richtung fallen, wenn Stefan Karvor den Ball etwas früher ins Tor wirft, dann wäre es 13:30 ausgegangen. So war der Ball etwas hinter, nach der Sirene im Tor und das ist ja der entscheidende Faktor. Wann überschreitet der Ball die Linie? Und in diesem Fall von Stefan Karvor war es etwas zu spät. Natürlich sehr, sehr bitter für Wetzlar, die wirklich sehr stark gekämpft haben, das muss man sagen. Die haben zwar so ein bisschen gebraucht, um das Spiel reinzuführen, lagen relativ schnell mit 5:2 zurück, aber dann kamen sie dann wieder ran. Die wirklich dann auch sehr, sehr gut präsentieren konnten. Da haben wirklich auch einige junge Spieler mit dabei gehabt. Zum Beispiel einen Henrik Schreiber, der ein gutes Spiel gemacht hat, muss man sagen. Da sind wir immer wieder sehr, sehr stark eingebracht. Und auch einen Torben Walkenbach, der seine Premiere feiern durfte für die Vletzlarer. Das war ein wirklich ein junges Team, weil sie auch immer noch viele Verletzungsprobleme dort hatten. Aber es war dann bis zum 16:16 zur Halbzeit ein verdientes Unentschieden. Das hat sich wirklich die Vletzlarer wirklich sehr, sehr gut verdient. Und Flensburg konnte sich nie absetzen, hatten immer wieder Probleme, offensiv die richtigen Lösungen zu finden und haben sich dann immer auch wieder kaputt gerannt gegen eine starke Abwehr aus Wetzlar, die dort immer wieder dann entscheidende Situationen sorgen konnte und dann aber auch vorne wirklich gute Lösungen hatten, gerade natürlich in Stefan Karvor, der am Ende ihr besser Werfer war mit 7 Treffern bei 11 Versuchen. Auf der gegenüberliegenden Seite war Flensburg mit Rasmus Lauge-Schmidt ihren besten Werfer gehabt, 7 Treffer bei 8 Versuchen, also eine etwas bessere Quote dort gewesen, aber trotzdem, die Flensburger haben gekämpft, haben alles reingegeben und haben hinten raus dann ja diesen entscheidenden 7 Meter, den sie halt reinmachen. Ja, und Wetzlar hat dann leider das etwas Pech, dass der Wurf etwas zu spät von Karvo, sodass sie das Unentschieden nicht verdienen können, weil sie hätten es verdient gehabt, sie haben wirklich aufopferungsvoll gekämpft, hatten mit Nikola Maric, mit Marinovic 5 Paradenquote von 18%, okay in Torhüter, auch Till Klimke mit 2 Paraden und 20% war auch okay, da war es ein bisschen als Vorteil bei den Flensburgern, Benjamin Buric 7 Paradenquote von 25%, und dann auch Torben Bergerud, Quote von 50%, aber auch nur bei 2 Würfen drin gewesen, also von daher, das war okay dort für die Flensburger etwas besser, aber die Wetzlar hat sich trotzdem aufopferungsvoll gekämpft und am Ende reicht es, denke ich mal, knapp nicht für Wetzlar, um diesen Punkt mitzunehmen.
Dafür reicht es für Flensburg, um den 15. Sieg in dieser Saison einzufahren. Saisonübergreifend jetzt schon 23 Spiele in Folge in der HBL gewonnen. Die Flensburger weiterhin natürlich vorne in der Tabelle 30:0 Punkte, gefolgt vom THW Kiel. Die kommen auf 28:4 Punkte und haben sich an diesem Wochenende auch wieder souverän verkauft. Souveräner als die Flensburger gegen Wetzlar mit 32:25 nehmen. Hat der THW Kiel auch bei Hannover Burgdorf gewonnen. Das war ein wirklich souveräner Auftritt.
Genau, es war ein wirklich souveräner Auftritt, aber auch in der ersten Halbzeit haben wirklich die Recken gut mithalten können. Es war noch wirklich ein ausgeglichenes Spiel, auch wenn immer die Kieler in Führung gewesen sind mit dem 7:10 zum Beispiel, haben sich die Hannoveraner nie aufgegeben, haben immer wieder Lösungen gefunden gegen eine gute Kieler Abwehr. Dann sind auch mit 13:13 in die Halbzeitpause gegangen und auch in der zweiten Halbzeit haben sie lange wirklich gut mithalten können, waren dann noch bis zum 21:21 dran und dann hat sich der THW Kiel etwas absetzen können, waren in der Phase dann ein bisschen besser, haben wir sehr, sehr stark eine Abwehr hinstellen können, dann kam auch mit Andy Wolf noch ein Torhüter rein, der dann noch ein paar wichtige Bälle wegnehmen konnte, drei Paradequote von 37% hinten raus, nachdem Niklas Landin in den ersten 45 Minuten 8 Bälle gut und 28,6% hatte. Die Hannoveraner Torhüter haben wieder einen Tag zu vergessen gehabt, mit diesmal nennen Martin Siemer 2 Paradequote von 10% und Oberlesiak 3 Paradequote von 20%. Also es sind wirklich keine guten Quoten, das hielt sich bisher so ein bisschen durch, dass die Hannoveraner ja aktuell so ein Torhüter-Problem haben, weil die halt bald heute nicht auf dem Level haben die Bälle parieren können und dann hat der THW Kiel wirklich hinten raus absetzen können, hat ihren besten Werfer Steffen Weinhold und Niklas Expert mit jeweils 6 Treffern, auch Damir Gudufni hat mit 6 Treffern gutes Spiel gehabt, Luca Nilsson auch mit 6 Treffern, also von daher, die waren wirklich 4 Spieler dabei, die da sehr, sehr viele Tore geworfen haben, auch Timo Kastening mit 7 Treffern waren dann für Hannover der entscheidende Spieler, dass sie dran geblieben sind, aber hinten raus haben sie halt zu viele Fehler gemacht, haben dann als er mal auf 2 Tore ran waren, dann dreimal in Folge den Ball weggeworfen, sodass der THW im Einwand der Gegenstoß die Tore erzielen konnte. Und deswegen hat der THW diesen Sieg verdient, haben wirklich sehr, sehr gut wieder auch spielen können. Starkes Spiel gehabt, haben auch gerade dann Kai Heffner sehr, sehr gut rausgenommen, muss man sagen. Der war wirklich sehr, sehr frustriert, weil er immer wieder gegen Patrick Winczek stand und dann die Übergabe dann auch mit Damir Gudufniak sehr, sehr gut funktioniert. Und so hat er einen harten Tag für sich am Ende gehabt. Man war mit Sicherheit nicht so ganz zufrieden mit seiner Wurfauswahl und auch am Ende mit seiner Wurfquote. Dort viele Bälle daneben geworfen, 1 von 9. Das ist nicht eine Quote, die er gerne hat. Also von daher ist muss er noch ein bisschen anarbeiten, muss er noch ein bisschen einfach diese 1-gegen-1-Situation noch besser lösen können, aber er ist erst in der Evolution wieder zurück, deswegen denke ich, wird er davon wieder lernen, dann kommt er wieder in den Rhythmus rein und deswegen gewinnt der THW Kiel bessere Abwehr am Ende und auch den besseren Torhüter.
Gewonnen haben auch die Füchse Berlin mit 26:22, nämlich gegen den Bergischen HC, aber diese Partie in Berlin, die kam etwas schleppend in Fahrt, denn so in der ersten Hälfte, da fielen nicht sonderlich viele Tore, die gingen mit 10:8 knapp an die Füchse aus Berlin. Was war da los? Warum starteten die so langsam, die beiden Teams?
Ja, ich denke, man merkte beiden Teams an, dass sie im Moment einige Verletzungen sorgen haben. Also gerade der BRC ist wirklich sehr, sehr verletzungsgeplagt. Insgesamt 5 Rückraumspieler, die im Moment nicht zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich für sie ja wirklich sehr, sehr schwer auszugleichen, weil sie nicht so viel Qualität haben wie eine Füchse-Mannschaft, die so nach und nach schon den einen oder anderen zurückbekommen haben, aber sich trotzdem sehr, sehr schwer getan haben. Dann müssen wieder die Abläufe erstmal wieder richtig reinkommen, dann muss man das erst wieder entwickeln. Das hat man dann auch gesehen, das war wirklich dann noch in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel, war noch ein Spiel von Abwehrreihen, muss man wirklich sagen, das war wirklich eine Abwehrschlacht mit auch guten Torhütern auf beiden Seiten. Christopher Rude kam in der 10. Paradequote von 33% und Silvia Einevetter 15. Paradequote von fast 41%, also da ganz, ganz stark gewesen. Der Silvio Heinefetter hat ein gutes Spiel gehabt. Und dann in der zweiten Halbzeit wurde es dann erstmal so ein bisschen wach geworden. Da waren auch die Füchse ein bisschen besser im Spiel drin, konnten sich dann absetzen auf 15-11, die Bergischen, dann kamen nochmal ran, die Löwen, haben sich da gut rankämpfen können, nochmal auf 16-14. Und dann haben aber wirklich die Füchse das sehr, sehr gut verteidigen können. Diese 3 Tore-Führungen haben sie dann verteidigen können, aber große Teil des Spiels bis zum 21-18. Und dann haben sie das dann nochmal ausbauen können auf eine 4-Tore-Führung zum 24-20, 4 Minuten vor Schluss und haben es dann hinten raus sehr, sehr souverän zu Ende gespielt. Das muss man auch sagen, da haben sie das wirklich dann auch gut gemacht, haben sie ein bisschen auch die Qualität einfach unter Beweis stellen können, während man bei den Bergischen Nationen einfach gemerkt hat, okay, das sind so ein bisschen die Kräfte, die dort gerade schwinden, weil sie sehr, sehr wenig wechseln konnten im Rückraum. Ich habe schon angesprochen, da waren wirklich dann viele Spieler, die dann durchspielen mussten. Am Ende war ihr bester Werfer mit Linus Andersson 6 Treffer. Ein gutes Spiel gehabt. Thomas Babak nur 3 Treffer, da muss er noch ein bisschen anarbeiten. Ja, und ansonsten war das auf Seiten der Füchse hat das sehr, sehr gut gemacht. Wieder Jakob Holm, der hat wirklich in den letzten Wochen einen großen Schritt nach vorne gemacht, hat wirklich Verantwortung übernommen, hilft dieser Mannschaft auf jeden Fall. 7 Tore erzielt und bei 9 Versuchen eine starke Quote. Aber auch Johann Koch mit 4 Treffern und auch Friedrich Siemack mit 4 Treffern keine Fehlwürfe gehabt. Wichtige Faktoren gewesen, auch in der Abwehr, gerade Frederik Simak, der macht wirklich gute Schritte nach vorne, ist noch ein junger Spieler und man merkt einfach, dass bei den Füchsen auch diese jungen Füchse wirklich sehr, sehr gut sind, dass dort immer wieder potenzielle Spieler nachkommen für die Bundesliga und das hilft natürlich den Füchsen, dass beim BRC fehlt dann noch so ein bisschen, da müssen wir noch arbeiten, aber ich denke, dass trotzdem mal unterm Strich der Sieg für die Füchse einfach verdient geht, weil sie einfach besser gewesen sind.
Besser auch der TBV Lemgo gegen die SG BBM Bietigheim. 40-27 am Ende der Kantersieg, bei dem Tim Hornke mit 16 Treffern herausstark und für die Lemgoer diesen Erfolg möglich machte. Und es gab noch ein Spiel mit 40 Toren von einer Mannschaft, nämlich den Sieg des TSV GWD Minden 40-28 gegen den VfL Gummersbach und damit bleiben die Mindener dann auch auf den erweiterten Spitzenplätzen dran, also im oberen Mittelfeld, Minden auf Platz 7 mit 16-14 Punkten jetzt und dieser Kantersieg, der dürfte denen auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben haben, zumindest hat er dem, wahrscheinlich nicht der Sieg alleine, aber dem Trainer Frank Carstens eine Vertragsverlängerung eingebracht.
Genau, er hat den Vertrag verlängert bis 2020, also den Vertrag um ein Jahr verlängern können. Das finde ich eine richtige Entscheidung, weil Herrn Mitten dieses Jahr wirklich sehr, sehr guten Handball spielt. Auch so ein Spiel wie gegen Gummersbach wirklich klar gestalten konnte und auch nie wirklich aufgibt. Sie haben es noch 60 Minuten bis zum Ende durchgespielt, deswegen ist es am Ende auch so klar geworden. Und Platz 7 bezeichnet wirklich momentan ihre Leistungsstärke, sie sind wirklich sehr gut. Halten auch gegen große Mannschaften wirklich sehr, sehr lange immer wieder gut mit und Frank Carstens macht wirklich gute Arbeit, deswegen ist auch die Vertragsverlängerung eigentlich die logische Folge gewesen von der starken Saison bisher.
Seit 2015 ist er Trainer bei GWD Minden, jetzt bleibt er dann also erstmal mindestens bis 2020. Ja, und wir bleiben euch auch noch länger erhalten hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Wir berichten weiter über die EM der Damen, über die Champions League, über die HBL, natürlich auch über den DHB-Pokal und alles weitere, was in Sachen Handball noch wichtig ist. Anfang des neuen Jahres steht ja dann auch noch die Herren-WM auf dem Programm in Deutschland und Dänemark. Auch da werden wir euch natürlich ausführlich informieren. Hier bei Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof sagen vielen Dank und verweisen euch natürlich noch auf das weitere Angebot von meinsportpodcast.de. Klickt euch mal durch unsere neue Webseite, da werdet ihr bestimmt fündig auch in anderen Sportarten oder klickt einfach durch unsere iTunes-Channels. Auch da könnt ihr uns hören und mit dem Podcatcher eurer Wahl natürlich abonnieren. Tut das reichlich und hört weiter rein.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.